Ja, ich grüße euch auch von der Stelle, wünsche euch eine gute Urlaubszeit, wie auch immer ihr es gestaltet, auf Balkonien oder ob ihr wegfahrt, wie es für euch so dran ist. Ich würde gerne weitermachen in der Markus-Reihe. Wir haben ja letztes Mal angefangen, das Markus-Evangelium zu betrachten. Und beim Thementag am Samstag, wer dabei war, hatte ich gesagt, dass es wichtig ist, die Stimmung eines Textes wahrzunehmen. Und die Stimmung dieses heutigen Textes lässt sich eigentlich gut in einem Wort zusammenfassen: Action. Also so wie der Laden in Rheinfeld, wenn ihr das nächste Mal da einkaufen geht, könnt ihr an das Thema heute denken: Action. Wir hatten ja diese Thematik mit Johannes dem Täufer, der Jesus angekündigt hat. Jesus hat sich taufen lassen, wurde vom Vater bestätigt, in der Wüste versucht. Und dann schließt jetzt Markus mit gerade mal einem halben Satz dieses Thema Johannes des Täufers zunächst einmal ab. Da heißt es, nachdem aber Johannes gefangen genommen war. Und dann geht diese Handlung eigentlich nur noch vorwärts. Also wir haben ganze 7 Mal im Griechischen hier diesen Ausdruck sofort oder sogleich, oder bei Luther heißt das alsbald. Und das verleiht dem Text eine unheimliche Schnelligkeit. Denn es ist immer so dieses Bindewort dann von einer Aktion zur nächsten, zu dem, was dann sofort oder sogleich passiert. Also diese ganze Sache mit Jesus kann jetzt Fahrt aufnehmen. Er ist vom Vater bestätigt, getauft, mit Heiligem Geist erfüllt und hat sich gegenüber dem Bösen in der Wüste bewährt. Und jetzt fängt er an, in Galiläa selbst zu predigen und sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es gibt ja einen Unterschied zwischen geschichtlichen Ereignissen, davon gibt es viele, und historischen Ereignissen. Und hier handelt es sich offenbar um ein historisches Ereignis, denn Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Es ist ein besonderer Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, ob gerade uns alte Hasen dieser Gedanke noch so richtig innerlich ergreift, dass Jesus deutlich macht, jetzt kommt Gott selbst zur Rettung in seine Schöpfung hinein und zu seinem Volk durch seinen Sohn Jesus Christus. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes mit Gott an der Spitze war auch vorher real, aber jetzt kommt es eben in Form seines Sohnes wirklich nahe. Und dass ich nicht nur vor dem Eingang stehen bleibe, sondern auch Zugang erhalte zu diesem Reich, dazu braucht es 2 Dinge. Es gibt ja viele Bücher, also nach dem Motto 7 Schritte für dieses, 10 Prinzipien für das. Und Jesus hat hier so ein 2-Schritte-Programm. Buße, also Umkehr und Glauben. Man könnte eigentlich meinen, da fehlt jetzt ja noch der 3. Baustein für ein christliches Leben, die Nachfolge. Aber ich hoffe, dass ich letztens doch bei der Predigt versucht habe, das ganz gut auszudrücken, dass mit Glaube nach biblischem Verständnis immer auch ein gehorsamer Glaube gemeint ist. Also nicht einer, der nur einmalig zustimmt und das intellektuell abnickt, sondern dem, dem man Glauben schenkt, auch folgen möchte. Also insofern passt es eigentlich, wenn man Glaube so versteht. Nicht nur ein einmaliges Abnicken, sondern Umkehr und dann Glaube, der auch dem, dem man glaubt, folgt. Das ist ein interessanter Kontrast. Johannes geht ins Gefängnis, während Jesus verkündet, wie man aus diesem Gefängnis seiner Gottesferne herauskommt. Indem er sagt, bereue ehrlich deine Schuld vor Gott, wende dich von ihr ab und setze dein Vertrauen auf Jesus als Retter und Befreier. Ich weiß nicht, ob dir dieser Gedanke schon mal kam oder der vielleicht sogar von außen an dich herangetragen wurde. Ob wir Christen nicht mehr im Angebot haben als das? Haben wir nicht mehr im Programm als diese alte Geschichte da mit Jesus und dem Kreuz? Und ich kann für mich nur sagen, ich habe für euch und für die Welt nicht mehr im Angebot. Und es braucht auch nicht mehr. Das Evangelium von Jesus, also das, was Jesus jetzt anfängt zu verkünden, genügt, damit Menschen zu dem werden, wozu sie eigentlich gedacht sind, nämlich zu Kindern Gottes. Ich hatte mal im Studium eine Dozentin, die hatte von einer Bekannten berichtet, die im Sterben lag. Und irgendwer aus dem Umfeld war dann noch einmal zu Besuch bei ihr und hatte es gewagt zu fragen, ob sie vielleicht noch irgendetwas aus ihrem Leben, also Schuld, Versagen, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, zu bekennen hätte. Und das war für meine Dozentin eine Ungeheuerlichkeit, wie man jemand mit sowas noch kommen kann. Aber wenn wir jetzt mal gucken, die erste Predigtaussage von Jesus hier ist: Kläre dein Schuldproblem, bereue, kehre um und vollziehe eine radikale Wendung. Dann wirst du ein Bürger des Himmelreiches. Diese Begrifflichkeit des Reiches ist für uns heute irgendwie fremd. Man denkt vielleicht an das Dritte Reich oder an den Reichstag in Berlin, wer schon da gewesen ist. Aber ich denke, eines hat die Geschichte gezeigt: Irdische Reiche stehen und fallen normalerweise mit den Personen an ihrer Spitze, mit ihren Führern. Und so tritt auch Jesus hier auf. Er ist an der Spitze des Reiches, das er verkündet. In unserem Fall kann man sich diesen zweiten Teil allerdings sparen. Denn das Reich Gottes steht und fällt nicht, sondern es steht. Punkt. Es steht ewig, unsichtbar, unwandelbar, unzerstörbar. Und dass Jesus jetzt die absolute Spitze, die höchste Autorität dieses Reiches ist, sieht man im Folgenden an vier Merkmalen. Erstens, wenn ihr die Folie mal einblenden könnt, Jesus beruft in Vollmacht. Einmal den Text dazu. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Die ganze Mission von Jesus war nicht als Einzelaktion gedacht, sondern erholt sich die ersten Leute in seine Nachfolgerschaft. Diese beiden Brüderpaare, Simon, der später Petrus ja genannt wird, ich sagte letztes Mal, der ja inhaltlich so als Autorität hinter diesem Evangelium steht, sein Bruder Andreas und Johannes und Jakobus. Und vor der Berufung ins Team, sage ich jetzt mal, kommt dieses kleine Wörtchen sah. Jesus sah sie. Das haben wir immer wieder in den Evangelien, in unzähligen Situationen im Leben von Jesus, dass er bestimmte Menschen nicht nur mit den Augen ansah, sondern auf eine besondere Weise. Er sah sie mit Liebe an und verfolgte dann mit dieser Begegnung einen besonderen Zweck. Er hatte eine besondere Absicht mit diesem Sehen. So ist es auch hier. Und in diesem Fall ging es darum, diese Männer zu seinen Missionsschülern, sage ich mal, zu Menschenfischern zu machen. In Vers 17 heißt es eigentlich wörtlich: Ich werde machen, also das werde ich bewirken, dass ihr zu Menschenfischern werdet. So eine feste Prognose kann kein menschlicher Ausbilder abgeben. Der kann anleiten, begleiten, beibringen, sein Bestes geben. Aber ob die Schüler am Ende auch am Ziel ankommen, kann man nicht sicher sagen. Aber Jesus sagt hier: Ich werde euch so prägen und einen so starken Einfluss auf euer Leben haben, dass ihr sicher zu Menschenfischern werdet. Das Wort Menschenfischer hat vielleicht so ein bisschen einen komischen Beigeschmack. Man denkt vielleicht an das Wort Menschenfänger, die Leute gegen ihren Willen in Gewalt bringen. Da hat das Bild natürlich seine Grenzen. Menschen sollen für Gott nicht wie ein Fisch gefangen, aber doch gewonnen werden. Und dazu braucht es Leute, die das anderen vorleben und die das anderen verkünden. Und das war jetzt ihre Berufung. Bestimmte Dinge aus ihrem Beruf konnten die Jünger auch dafür mitnehmen. Zum Beispiel Geduld zu haben und auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, wann man mit Menschen in die Tiefe geht, also wann man die Angel sozusagen auswirft. Hast du dafür auch ein Gespür? Betest du dafür? Für diese Geduld oder für diese Momente, wo man merkt, so jetzt ist es gut, ein guter Moment, um über den Glauben ins Gespräch zu kommen, um in die Tiefe zu gehen. Ich weiß nicht, wer noch Arno Backhaus kennt. Der hat ja im Gespräch mit Leuten auf der Straße immer wieder so kreative Anknüpfungspunkte gesucht, um mit Menschen über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Und eine Aktion war ja, sich mit einer Angel an den Straßenrand zu setzen. Ihr das Bild einmal zeigt. Und auf seiner Webseite schreibt er dazu: Wo angeln Sie nach Glück, Wertschätzung, tiefen Frieden? Bei H&M gibt es nur Klamotten, bei Saturn nur iPhones, bei Aldi Toilettenpapier und bei Mercedes nur Autos. Angeln wir an den falschen Stellen nach Anerkennung und Sinn? Manchmal frage ich mich, ob überhaupt die Angel noch ausgeworfen wird nach höherem Sinn. Aber wenn, dann wird sicherlich diese Angel heute tief in die digitale Welt eingetaucht. Und mein Wunsch ist, dass Gott es führt, dass Menschen da einen guten Fang machen, indem sie auf Inhalte stoßen, die auf Gott, auf das Evangelium hinweisen. Und dann dort meinetwegen völlig überraschend feststellen, ja, da ist Sinn und Ziel für mein Leben zu finden. Dass ein jüdischer Lehrer oder Rabbi Schüler hatte, die ihn begleiteten und von ihm lernten, war damals nichts Ungewöhnliches. Ein Zitat dazu: Der Lehrbetrieb erfolgte im engen Zusammenleben von Lehrer und Schüler. Berühmte Lehrer hatten einen Kreis von Schülern um sich, die jahrelang mit ihnen lebten und studierten. Wichtig jetzt für uns: Der Schüler musste sich um Aufnahme in diesen Kreis bewerben. Nur die Besten wurden angenommen. Und das ist erstaunlich. Eigentlich musste ein potenzieller Schüler auf den Lehrer zugehen und sich bewähren, um angenommen zu werden. Aber Jesus geht auf seine Schüler zu und sagt: Folge mir nach. In Johannes 15 bringt er das ja so auf den Punkt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist die Art von Jesus. So geht er auch auf dich, auf mich zu und ruft dich. Er ergreift die Initiative. Und aus Sicht der Umwelt hat er mit diesen Männern eine mindestens ungewöhnliche, wenn nicht sogar schlechte Wahl getroffen. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 wird gesagt, dass es offensichtlich einfache Leute und keine Gelehrten waren. Was für eine Ehre und Wertschätzung aber. Sie sind einfache Leute, aber sie durften bei dem größten Meister aller Zeiten in die Schule gehen. Das ist auch wichtig zu sehen: Die Schüler sollten ihm nicht nur nachsprechen, also weise Inhalte und Gedanken übernehmen, sondern nachfolgen, also mit ihrem ganzen Leben in seinen Fußstapfen gehen. Er würde ihn später noch erläutern und zeigen, was das heißt. Ist dir dieser Ganzheitsanspruch von Jesus auch bewusst vor Augen? Wie reagierst du darauf? Bei den berühmten Jugendgottesdiensten damals in Chemnitz mit Theo Lehmann stand an der Wand der Satz: Gott will dich ganz. Das sieht man auch hier bei der Berufung der Jünger. Gott will dich ganz. Folge mir nach mit allem, was du hast und bist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich denke, man bekommt da entweder Beklemmung oder ich reagiere mit Freude, weil ich weiß, dass auch Jesus sich am Kreuz ganz für mich hingab und nicht zurückgehalten hat. Er hat kein Hintertürchen genutzt, um es leichter zu haben, sondern er ist eben den Leidensweg ganz gegangen, damit du frei wirst, nun ganz für ihn zu leben. Und jetzt kommt dieses zweimal sogleich. Sogleich ließen die Fischer ihr bisheriges Leben hinter sich und gingen mit ihm. Wozu diese Eile? Jesus war auch sonst nicht dafür bekannt, sich irgendwie hetzen zu lassen. Aber es ist keine Eile, sondern es gibt im Dienst für Gott eine gewisse Dringlichkeit, die Zeit zu nutzen, die man hat. Jesus sprach in Johannes 9 einmal darüber, die Werke des Vaters zu tun, solange es Tag ist. Denn es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Das ist so dieses Bewusstsein, was Jesus hat. Es geht jetzt darum, Gott zu dienen, solange Gott Möglichkeiten, Zeit, Kraft, Lebensspanne gibt. Und das taten sie auch. Sie ließen ihr bisheriges Leben hinter sich und gingen mit ihm. Wenn man ein bisschen über den Hintergrund liest, dann ist es interessant zu sehen, die Männer haben nicht nur die Möglichkeit genutzt, da ein sinkendes Schiff zu verlassen, also einen Bereich, der eh nicht gut gelaufen ist, sondern das war ein lukratives Business. Es gab vielfältige Möglichkeiten der Fischerei am See Genezareth damals. Trotzdem haben sie diesen Lebensinhalt, den sie hatten, hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Als sicherheitsorientierter Deutscher kam da gleich bei mir die Frage auf, wovon sollen die jetzt eigentlich leben? Wer kümmert sich eigentlich darum, dass diese Männer jetzt Tag für Tag versorgt sind? Behaltet diese Frage mal im Hinterkopf, die wird uns später noch beantwortet. Zweitens, Jesus lehrt in Vollmacht. Die Folien einmal. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Den Text einmal dazu. Den Text noch? Ja. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also Jesus ging in die Synagoge. Das Prinzip der Synagogen war zur Zeit von Jesus bereits fest etabliert. Es war irgendwie zur Zeit des Exils entstanden und bot Juden die Möglichkeit, auch ohne Tempel eine Stätte zu haben, an denen sie das Wort Gottes hören und am Sabbat Gottesdienst feiern konnten. Und so, habe ich gelesen, gab es in den Tagen Jesu in jeder Ortschaft, in denen Juden wohnten, auch eine Synagoge. In Jerusalem sogar 400 oder sowas in dem Bereich. Und dort wurden dann sowohl religiöse als auch kommunale Angelegenheiten miteinander beraten und geklärt. Und jetzt war es jedem männlichen Gemeindemitglied gestattet, aus der Schrift vorzulesen oder auch zu predigen. Und von diesem Recht machte auch Jesus Gebrauch. Mit einem großen Unterschied. Er lehrte sie mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Was heißt das? Äußerlich war vieles wie bei den Schriftgelehrten auch. Jesus hatte Schüler, er wurde Rabbi genannt, er las im Stehen aus dem Alten Testament den Text, er lehrte im Sitzen. Aber es war eine andere Autorität, die bei ihm dahinter stand, eine höhere. Die Schriftgelehrten leiteten ihre Autorität von einer langen jüdischen Lehrtradition ab, die sie bis auf Mose zurückführten. Also ein Meister hatte Schüler, der hat alles Wichtige aus der Tora und so weiter dem Schülern weitergegeben, diese wurden dann selber zu Meistern, diese hatten wieder Schüler und so weiter. Wie eine lange menschliche Kette. Eine kleine Nebenbemerkung, Lerngemeinschaften, wo man echt miteinander auf dem Weg ist und sich gegenseitig spiegelt, auch wie man ist und wo noch Bedarf für Veränderung ist, sind nicht das Schlechteste. Heute kann ich im Internet eine Rolle einnehmen, die großen Einfluss auf andere hat, als Influencer oder YouTuber oder was es so gibt, die im Gegensatz zu damals erstens keine spezielle Qualifikation von mir verlangt, also ich kann das Leben von anderen prägen und muss mich dafür nicht erst bewähren oder ausbilden oder vor den Augen anderer Dinge tun, die das bestätigen, dass ich da eine Begabung habe. Und zweitens, ich kann mich auf meinem Kanal, sag ich mal, auf die eine Art präsentieren und im Alltag auf eine ganz andere. Also der Anspruch auf Integrität, sagen wir mal, charakterliche Vorbildhaftigkeit ist gar nicht da. Er ist aber bei Gott da. An meinem Schreibtisch hing eine Zeit lang der Spruch, der wahre Charakter zeigt sich dann, wenn keiner hinguckt. Also die Schriftgelehrten sahen sich in einer langen Reihe von diesen, ich sage jetzt mal Lerngemeinschaften, jüdischer Gesetzesausleger. Diese Tradition war ihr Bezugspunkt. Und das Judentum ging seinerzeit davon aus, dass seit Malachi, also seit dem letzten alttestamentlichen Propheten, 400 Jahre, der Geist Gottes wegen der Sünde des Volkes von ihnen gewichen war. Stellt euch mal vor, 400 Jahre geistliche Dürre und jetzt kam Jesus und predigte mit einer Autorität direkt von Gott. Er war der Gesandte Gottes. Und er verkündete den Willen Gottes mit Kraft im Heiligen Geist. In der Synagoge damals stand also nicht nur jemand, der über ein Thema sprach, sondern der das Thema schlechthin ist. Er ist das menschgewordene Wort Gottes und das brachte Leute zum Staunen. Drittens, Jesus befreit in Vollmacht. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander und fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Wer die Botschaft von Gott kraftvoll verkündet, kommt in die Auseinandersetzung mit dem Reich des Bösen, so wie es Jesus schon in Kapitel 1 in der Wüste erlebte. In unserer Kultur hält man diese Dinge für Unsinn und einem aufgeklärten Menschen für nicht zumutbar. Ich möchte gerne in dem Zusammenhang nur darauf hinweisen, wie lebhaft das Markus beschreibt. Also er schrie mit lauter Stimme oder er zerrte ihn zu Boden. Aber wie auch doch nüchtern Markus das einbindet in die Szenerie. Er macht daraus keinen Harry Potter Roman, keinen Satz zu viel, sondern baut das ohne übermäßige Ausschmückung ein in diese Erzählung. Folgendes muss man aber wirklich sagen, während wir im Alten Testament kaum Berichte haben über solche finsteren Kräfte, ist es im Neuen Testament wirklich so, als Jesus auftritt, öffentlich zu predigen, zu reden, da bricht als Reaktion darauf wirklich die Hölle los. Ist ein Riesenthema bei Markus. Und in Matthäus sagt Jesus, dass diese Gegenwehr der unsichtbaren Welt von dieser Seite her ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass das Reich Gottes gekommen ist. Und sein berechtigter Herrschaftsanspruch wurde eben durch diese vollmächtigen Taten wie diese unterstrichen. Der unreine Geist wehrt sich gegen die Anwesenheit von Jesus, weil er weiß, wer er ist. Das ist das gleiche Schema wie letzte Woche bei der Taufe. Jesus hat eine irdische Identität, das sagt der unreine Geist, Jesus, du Nazarener, und eine dahinterliegende himmlische Identität. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, also der Sohn Gottes, was wir im ersten Vers hatten. Das ist interessant, bevor irgendein Jünger realisiert, mit wem er da unterwegs ist, ist das diesem Dämon längst klar. Wissen heißt jedoch noch nicht Unterordnung. Denn das wäre ja eigentlich die logische Konsequenz daraus, wenn ich erkenne, wer Jesus ist. Mit den Jüngern würde Jesus dann noch so einen Glaubens- und Berufungsprozess gehen, wo sie beides lernen. Wer ist er und wie sieht ein Leben unter seiner guten Herrschaft aus? Zu dem Abschnitt würde ich gerne noch einen Gedanken uns mitgeben wollen, vielleicht ein anderes Mal mehr dazu. In der Auseinandersetzung mit lebensfeindlichen Mächten, sage ich jetzt mal, gebraucht die Bibel zwar so militärische Beschreibungen und Ausdrücke, die Waffenrüstung Gottes meinetwegen, aber die Auseinandersetzung dreht sich im Kern nicht um Territorien, wie man es von der Kriegsführung her kennt, in der Ukraine oder wie auch immer, um Bereiche oder Orte, als vielmehr um das Thema der Wahrheit. Der unreine Geist sagt nicht, ich weiß, wo du bist, also so wie beim Boxen, ich muss jetzt eine Ausweichbewegung machen oder ich muss gucken, wie ich hier mein Territorium halte, sondern er sagt, ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine wahre Identität. Du bist der Heilige Gottes. Und das ist die Kernauseinandersetzung um Wahrheit bis heute. Viertens, Jesus heilt in Vollmacht. Die ganze Szene in der Synagoge zieht dann weite Kreise. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Es ist so ein bisschen wie bei einem Zirkel, der jetzt nach außen gedrückt wird. Es erweitert sich jetzt der mögliche Wirkungskreis von Jesus. Es spricht sich rum, diese Begebenheit in der Synagoge, wie ein Lauffeuer. Und jetzt könnte man eigentlich meinen, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's weiter nach dem Motto, Leute, die Welt steht uns offen, Attacke, Gottes Reich verkünden, wir gehen los. Und jetzt wird der Kreis plötzlich wieder kleiner gezogen, ab Vers 29. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder. Und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Also anstatt rauszugehen jetzt in alle Welt, kehrt Jesus bei Simon und Andreas ein, dessen Schwiegermutter krank ist. Also Simon muss offensichtlich verheiratet gewesen sein, Petrus. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, Wer kümmert sich ab jetzt eigentlich um die Versorgung dieser ehemaligen Fischer? Und die Antwort ist, ihr Meister und Herr, ihr großer Bruder, Jesus Christus. Das ist auch wichtig für uns zu hören. Jesus ist nicht gekommen, um sich in seinem Auftrag für die Welt aufzureiben oder uns nur loszuschicken und dann seine engen Nachfolger dabei zu vergessen. Er nimmt sich der Krankheitsnot der Schwiegermutter an, sodass sie wieder was machen kann? Erstmal eine Woche auf Reha fahren? Nein, sondern dass sie direkt diesen Männern dienen und sie versorgen kann. Das passt so von der Symbolik. Er ergreift sie bei der Hand, damit sie mit ihren Händen die Gruppe versorgen und bedienen kann. Und dieses Muster sehen wir auch später dann. Jesus gibt Aufträge, er schickt hinaus, aber er kümmert sich um seine Leute. Später würde Jesus selber das Dankgebet sprechen, beispielsweise, und ein Wunder tun, damit mehrere tausend Leute Essen haben. Vergisst er über dem Stress dann glatt die Ration für seine Jünger? Nein. Im Text heißt es, alle aßen und wurden satt und sie füllten sogar noch 12 Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. So ein Zufall. 12 Körbe, genauso viel wie er dann Jünger hatte. Das wird in Matthäus 6,33 dann so zusammengefasst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Darum ging es ja jetzt. Zieht mit mir mit, verkündet das Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, also das Notwendige zum Leben, zufallen. Die Jünger hatten ihr bisheriges Leben hinter sich gelassen und sollten gleich am Anfang etwas Wichtiges lernen. Wir haben einen Auftrag, wir verkünden das Evangelium und kümmern uns um andere Menschen, aber dabei dürfen wir eines wissen, Jesus kümmert sich um uns. Es ist bei Markus wie eine Kette, so mit mehreren Gliedern. Der Vater sorgt für den Sohn in der Wüste, haben Engel ihm gedient und der Sohn sorgt auf verschiedene Art und Weise für seine Nachfolger. Es ist ein gutes Gebet, um in den Tag zu starten, sich das so vor Augen zu führen und zu sagen, Herr, alles, was ich heute brauche, bekomme ich aus deiner Hand. Brauche ich aus deiner Hand. Und sei es die Kraft, Entbehrung oder Mangel auszuhalten. Letztes Mal sagte ich, dass Johannes der Täufer mit Worten aus Jesaja 40 auf Jesus hingewiesen hatte. Das ist die gleiche Stoßrichtung, wo man sieht, wie Jesus kommt, wie Gott kommt durch seinen Sohn, aber sich kümmert um sein Volk, um seine Leute. Da heißt es, siehe, was er gewann, also sein Volk, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Also was vor mir hergeht, habe ich ja im Blick. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. So sehen wir beides hier. Jesus als vollmächtigen Sohn Gottes, der ihnen die Wahrheit sagt. Aber wir sehen auch dieses Hirtenproblem, was Jesus löst. Was sich dann möglicherweise stellt, wenn ich diesem Jesus ganz folge. Wer trägt, führt und begleitet mich jetzt durch dieses Leben in der Nachfolge? Wem kann ich mich wirklich anvertrauen? Und Jesus macht deutlich, das tue ich. Folge mir nach. Und das, was Schafe so ganz natürlicherweise auf ihrem Lebensweg machen, nämlich ihrem Hirten nachzugehen, dazu müssen wir eben aufgefordert werden. Geh deinen Lebensweg mit ihm, werde ein Teil seiner Herde. Begib dich unter seine Führung und seinen Schutz. Er ist eben mächtig und verlässlich zugleich. Gegenüber Feinden weiß er sich zu behaupten, haben wir gesehen, und bei seinen Freunden kehrt er ein. Er ist stark und liebevoll zugleich. Was für ein Meister. Amen.